Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo zu einer neuen Folge unseres Kinderherzen-Podcasts. Heute mit einem ganz aktuellen Thema. In München ist nämlich in dieser Woche der Sommer so richtig angekommen. Es hat zum ersten Mal in diesem Jahr um die 30 Grad. Und so schön das ist, kennen wohl viele von euch, von uns, die Sorge darüber, was das mit unseren Kindern macht. Viele von ihnen reagieren auf Hitze ja recht stark. Und da stellt sich uns natürlich die Frage, was machen wir da? Urlaub nur noch in Skandinavien und Sommerferien im Schatten? Oder haben wir da doch ein bisschen mehr Spielraum? Und was genau ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Hitze und angeborenen Herzfehlern? Diese und viele weitere Fragen darf ich heute Professor Dr. Nikolaus Haas stellen. Er ist Direktor der Kinderkardiologie und pädiatrischen Intensivmedizin im Münchner Klinikum Großhadern und Spezialist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern. Professor Haas, danke, dass Sie sich heute die Zeit für dieses Interview nehmen und herzlich willkommen im Kinderherzen-Podcast.
Herzlich willkommen bei uns in der Abteilung.
Ja, fangen wir vielleicht gleich mal an. Was ist denn das Problem an sommerlichen hohen Temperaturen für Kinder oder auch Jugendliche, Erwachsene mit angeborenem Herzfehler? Was ist da anders als im Frühjahr, Herbst, Winter?
Also erstens ist das für alle Menschen, egal mit oder ohne Herzfehler, genau dasselbe Problem. Wenn es besonders warm ist, wenn es besonders heiß ist, reagiert unser Körper darauf, dass er versucht, diese hohe Temperatur, die auf den Körper übertragen wird, loszuwerden. Und das passiert ganz einfach folgendermaßen, nämlich dass der Körper reguliert, das Herz schlägt schneller, das Blut fließt auch schneller und durchblutet vor allem unsere Haut, um übermäßige Temperatur loszuwerden. Und das ist ein völlig normaler Vorgang. Und wenn dann das nicht ausreicht, dann fangen wir noch an zu schwitzen. Das heißt, es wird noch Wasser produziert an der Haut, das verdampft und diese Verdunstungskälte kühlt dann unseren Körper herunter. Das ist also ein völlig normaler Vorgang, den wir alle kennen. Mhm. Problematisch wird es nur, wenn an diesem Herz oder an diesem Kreislauf ein Problem vorliegt. Und das kann natürlich bei Patientinnen und Patienten, bei Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern sein. Mhm. Normalerweise sind die meisten unserer Patientinnen und Patienten, Jugendlichen, Kindern und Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern so behandelt, also so operiert oder mittels Herzkathetertechnik optimiert oder auch mit Medikamenten so eingestellt, dass wir normale Herz-Kreislauf-Verhältnisse vorliegen haben. Dass also die gleichen Regeln für die Kinder mit Herzfehlern gelten wie für die Kinder ohne Herzfehler. Aber es gibt auch Kinder und Jugendliche, bei denen die Herzfehler entweder nicht haben komplett korrigiert werden können oder bei denen bedeutsame Restdefekte vorliegen, die dann zu einer Herzbelastung führen. Mhm. Und diese Kinder und Jugendlichen sind halt bei Kreislaufbelastung im Allgemeinen besonders gefordert.
Und welche Herzfehler sind da im Speziellen betroffen? Oder ist es vielleicht gar nicht der Herzfehler, sondern der OP-Status? Oder was spielt da eine Rolle?
Also es ist nicht der Herzfehler, der die Problematik ausmacht, sondern der Restzustand. Mhm. Ich kann 15 verschiedene Herzfehler haben, die sich alle mit einer Lungenschlagaderklappe-Problematik beschäftigen. Und je nachdem, wie diese Lungenschlagaderklappe dann hinterher funktioniert, ist sie noch zu eng oder ist sie zu undicht, habe ich dann entsprechend eine Belastung für die rechte Herzkammer. Gleiches gilt für die linke Herzkammer. Ich habe 17 verschiedene Herzfehler oder Operationen oder Eingriffe, die als Resultat eine beeinträchtigte Herzklappe im Bereich der Körperschlagader haben. Also eine Aortenklappenenge oder eine Aortenklappenschwäche. Undichtigkeit, Insuffizienz. Mhm. Und je nachdem, was vorliegt und wie ausgeprägt dieser Befund ist, habe ich halt eine Belastung für das Herz. Dann kann ich noch eine Belastung der Herzkammern haben, weil die rechte oder linke Herzkammer durch was auch immer erkrankt ist. Und das alles dann noch in Kombination zueinander macht eben die große Variabilität der angeborenen Herzfehler und der Folgeerkrankung aus. Und Als Faustregel kann man sagen, wenn die Klappen undicht sind und die Herzkammer groß und belastet, führt das zu einer Belastung des Kreislaufs. Mhm. Und das führt dazu, dass das Herz mehr an Volumen pumpen muss. Und wenn ich dann große Hitze habe, wo ich sowieso mehr pumpen muss, dann führt das natürlich relativ schnell zu Beschwerden oder im Extremfall zu einer Überbelastung.
100 Sekunden Herzwissen. Restbefunde bei angeborenen Herzfehlern. Bei fast allen Kindern mit einem angeborenen Herzfehler bleiben auch nach einer Operation oder einer anderen Behandlung sogenannte Restbefunde zurück. Das bedeutet, das Herz oder die Gefäße sind zwar bestmöglich repariert, aber nicht vollständig gesund wie bei einem Herz ohne Fehlbildung. Rund 80% aller Betroffenen leben mit solchen Restbefunden. Oft sind sie harmlos, aber sie müssen regelmäßig kontrolliert werden. Typische Restbefunde sind zum Beispiel leicht undichte Herzklappen, kleine verbleibende Löcher in der Herzscheidewand oder Narben und Verwachsungen, die manchmal den Herzrhythmus beeinflussen können. Auch Engstellen oder erweiterte Gefäßabschnitte können dazugehören. Viele Kinder merken davon im Alter kaum etwas, aber in bestimmten Situationen, wie bei Hitze oder körperlicher Belastung, kann der Kreislauf schneller an seine Grenzen kommen. Deshalb ist es wichtig, diese Restbefunde im Blick zu behalten und die Herzfunktion regelmäßig vom Kardiologen überprüfen zu lassen. Manche Restbefunde bleiben ein Leben lang stabil, andere verändern sich mit dem Wachstum. Vor allem in Wachstumsphasen kann sich zum Beispiel eine leichte Engstelle wieder verstärken oder eine Klappe stärker undicht werden. Dann kann eine Nachbehandlung nötig sein, manchmal durch eine Katheterbehandlung, manchmal durch eine erneute Operation. Für den Sommer heißt das, wer einen belastungsrelevanten Restbefund hat, sollte bei großer Hitze auf seinen Körper hören, viel trinken, natürlich immer nach ärztlicher Rücksprache und extreme Anstrengung vermeiden.
Okay, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist das Hauptproblem, dass der Körper nicht so gut runterkühlen kann.
Das Hauptproblem ist, dass wenn wir einen Restdefekt haben, der aufgrund des Defektes zu einer Herzbelastung führt, mhm, und ich dann zusätzlich in der großen Hitze, wie auch beim maximalen Sport, das ist für den Körper genau dasselbe, das Herz weiter unter Stress setze, dass ich dann dazu kommen kann, dass diese zusätzliche Belastung einfach Richtung Überlastung führt.
Okay. Das heißt, im Prinzip muss man die Belastungssituation runterfahren.
Genau, also wenn man, man muss erstens die Belastungssituation für das Herz kennen, das heißt, wie belastet ist das Herz? Es gibt ja Herzfehler, die sind wunderbar operiert und dann können die Kinder alles machen, was sie wollen. Mhm. Und es gibt Herzfehler, die haben diesen Restzustand und dann sind die Patientinnen und Patienten eben nicht so gut belastbar. Und die Hitze macht eine zusätzliche Belastung, so wie ein Marathonlauf. Mhm. Man kann halt da nicht einfach aufhören zwischendurch, weil es halt einfach warm ist. Und dann führt es dazu, dass eben die jungen Patientinnen und Patientinnen früher dies merken, früher müde werden, früher schlapp werden und früher Beschwerden kriegen.
Okay. In aller Regel weiß man das als Eltern oder tastet man sich langsam vor, wie viel ist möglich? Also ab welchem Punkt ungefähr merke ich das bei meinem Kind?
Und also ein guter Marker ist einfach daher, wie die Kinder im Winter, wenn es kalt ist, einfach sich körperlich belasten können. Wenn die total super toll spielen können, Sport machen können, Fahrrad fahren können, Treppen steigen können, dann wird ihnen die Hitze auch nicht so viel ausmachen. Wenn die schon bei den einfachen Belastungen, wie zum Beispiel Fahrradfahren, Schulsport etc. Probleme haben, wird ihnen auch die Hitze Probleme machen.
Mhm. Ist es überhaupt relevant? Also ich frage mich das zum Beispiel bei meinem Sohn, der ja mit einer TGA korrigiert ist, sprich eigentlich geht man jetzt davon aus, da sind keine Restbefunde mehr, aber der reagiert extrem auf Hitze. Ich würde sagen, auch deutlich schneller als andere Kinder. Ist es eigentlich überhaupt relevant, ob das Herz ausschlaggebend dafür ist oder muss man einfach sagen, naja gut, wenn er Hitze nicht so gut verträgt, dann muss er halt raus aus der Hitze und raus aus der Sonne und irgendwie Belastung in welcher Form auch immer runterfahren?
Also das haben Sie sehr gut beschrieben. Es ist natürlich so, dass jeder Mensch ist so ein bisschen anders, mit oder ohne Herzfehler. Es gibt Menschen, die vertragen die Hitze wunderbar, es gibt Menschen, die vertragen die Hitze überhaupt gar nicht gut. Und diese Spielbreite, die gilt natürlich auch für die Herzkinder. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass von den Ultraschalluntersuchungen oder den Folgeuntersuchungen nach einer Operation alles in Ordnung ist, dann hat es halt nichts mit dem Herz zu tun, sondern das ist die individuelle Belastbarkeit für Hitze oder gegen Hitze. Mhm. Ich selbst liebe die Hitze. Wir haben lange in Australien gewohnt, in einem Haus ohne Klimaanlage und da waren die Sommer 40 Grad heiß und ich habe es genossen.
Okay. Das heißt, Ihr Körper funktioniert in der Belastung richtig gut wahrscheinlich.
Also mir macht es halt nichts aus. Mhm. Natürlich, wenn es dann jetzt irgendwie 50 Grad wird und ich darunter irgendwie Marathon laufen müsste, wird es mir auch was ausmachen. Mhm. Davon bin ich aber schon viel zu alt dazu, um das normal zu tolerieren.
Okay. Gibt es denn irgendwelche Anzeichen, die speziell jetzt, oder vielleicht sprechen wir erstmal ganz grundsätzlich über die Anzeichen von Hitze. Also was, wenn was passiert, dann muss ich meinem Kind sagen, Sohn, jetzt kommst du mal rein und mach mal eine Pause im Schatten oder im Wohnzimmer oder trinkst mal einen Schluck oder wie auch immer.
Also prinzipiell ist es natürlich so, wenn die Hitze stark wird, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch wird, wenn die Sonneneinstrahlung hoch wird, wenn es die 30 Grad deutlich übersteigt, da sollte jeder, egal mit oder ohne Herzfehler, so ein bisschen vorsichtig sein. Warum? Wenn wir uns einfach nur in dieser Temperatur aufhalten, da wird normalerweise nichts passieren. Man sollte Schatten aufsuchen, damit eben die Körpertemperatur nicht ansteigt. Wir selbst haben hier in der Abteilung mal einen Versuch gemacht mit einer freiwilligen Reporterin, die das wissen wollte, wie das dann so ist, wenn man im Auto eingesperrt ist. Mhm. Sie wissen ja alle, dass es leider diese fürchterlichen Tragödien gibt, wo Tiere oder kleine Kinder einfach im Auto vergessen werden beim Einkaufen und die dann in der prallen Sonne stehen und nach kurzer Zeit einfach dann schwere Probleme entwickeln, bis hin zum Todesfall. Das gibt's leider immer wieder und das haben wir probiert, eben indem wir eine junge, gesunde Frau ins Auto gesetzt haben bei Außentemperaturen von über 30 Grad und strahlender Sonne. Und das haben die Temperatur gemessen und haben so, also es war ein Selbstversuch, sie wollte das, nicht wir wollten das. Und haben die Temperatur regelmäßig gemessen und da kam halt raus, dass bei der jungen, gesunden Frau, die vorher gut getrunken hatte, innerhalb von einer halben Stunde die Körpertemperatur auf deutlich über 41 Grad gestiegen ist. Und wenn man da dann nicht rauskommt aus diesem Auto, kann es eben dazu führen, dass es wie man massives Fieber hat und es greift den Körper an, der Körper funktioniert nicht mehr gut, man wird bewusstlos und kann entsprechend Folgeschäden davon tragen. Und das ist genau das wollen wir natürlich nicht. Und das heißt, wenn wir uns in diese Richtung bewegen, dass der Körper die Hitze nicht mehr richtig loswerden kann, wenn es dann zu heiß wird, der Körper auch zu heiß wird und wir die Körpertemperatur ansteigen lassen, das ist dann spätestens der Zeitpunkt, wo man natürlich aus der Sonne gehen sollte. Merken tut man das auch ohne Thermometer, einfach die Kinder werden müde, die Menschen werden müde, werden schlapp, die können nicht mehr und sie suchen dann von sich aus irgendwie den Schatten auf, suchen das Kühle, wollen etwas trinken und wollen eben sich nicht mehr belasten. Das ist der normale, gesunde Menschenverstand, da brauchen wir keine technischen Apparate, um das rauszukriegen.
Das heißt, Kinder merken das auch für sich selbst?
Ja, klar.
Okay. Das heißt, im Prinzip muss man eigentlich nur auf die Kinder gucken und schauen, jetzt
man
gut, wahrscheinlich ein halbes Jahr.
Man muss nur den gesunden Menschenverstand walten lassen und dann passiert alles nichts.
Okay, wahrscheinlich gut. Ein Baby oder Kleinkind kann sich insofern noch nicht artikulieren, dass man jetzt sagt, ne?
Aber richtig, man aber mit merken. Babys und Kleinkindern sollte man eh nicht dauerhaft in die Sonne stellen, um sie zu braten, in Anführungszeichen, sondern das ja, kennen wir das alle. Die Kinder sollten einen Hut tragen, eine Kopfbedeckung tragen. Die Kinder sollten leicht angezogen sein. Es ist also auch ein wesentlicher Punkt. Man braucht Kinder in der Wärme. Da reicht einfach nur die Windel aus, dass sie es nicht voll und man braucht keinen Buddy und man braucht kein langärmiges Hemd, muss einfach nur die nackig da durch die Gegend tragen, reicht völlig aus.
Okay. Und gibt es Anzeichen, wo man jetzt speziellen kardialen Überlastungszustand sehen könnte oder sind das die gleichen?
Das sind genau die gleichen Anzeichen. Es gibt kein spezielles Herzzeichen, was ein Herzkind irgendwie ausmacht, sondern auch da der gesunde Menschenverstand. Wenn das Herz vorher gut funktioniert, funktioniert es in der Hitze eigentlich auch ganz gut. Wenn das Herz vorher belastet ist, wird es früher als bei anderen Kindern, wie ich schon gesagt habe, zu Problemen kommen, dass die eben müde werden, dass die vermehrt schwitzen, dass die kurzluftig werden, wie jeder andere Mensch auch, der halt in der Hitze überlastet wird. Das tritt halt nur früher auf.
Okay. Und dann fährt man wieder runter quasi, also man bietet den Kindern dann Schatten an, was zu trinken und so weiter, dass das System wieder ein bisschen runterfahren kann. Oder würden Sie sagen, es ist schon sinnvoller, diese Kinder speziell irgendwie in einem Umfeld im Auge zu behalten, dass das gar nicht erst eintritt.
Nee, man muss Herzkinder nicht in Watte packen, es sei denn, sie haben aufgrund des bedeutsamen Restproblems des Herzens eine Einschränkung ihrer Herzleistung. Aber ansonsten kann man mit denen machen, was man will.
Okay. Und auch wenn die jetzt irgendwie im Spiel hochfahren, nicht so richtig merken, dass es warm wird und so, irgendwann merken sie es schon.
Die merken es.
Was würden Sie denn sagen, ist jetzt ein Zustand kurz vor OP oder kurz nach OP nochmal ein spezielles Stadium, wo man nochmal mehr drauf gucken muss oder wo man Dinge nochmal anders machen muss?
Also wenn Kinder und Jugendliche operiert werden müssen oder mittels Herzkathetertechnik behandelt werden müssen, da liegt ja irgendwas im Argen, sonst würde man das ja nicht tun. Es gibt einfache Herzfehler, wie zum Beispiel ein Kammerscheidewanddefekt. Da werden die Kinder operiert, bevor es ihnen schlecht geht. Die meisten anderen erfolgen ja die Operationen oder Eingriffe, weil da ein zugrunde liegendes Problem da ist. Und natürlich, wenn ein Problem da ist, ist das Herz belastet. Sonst würde man diesen Eingriff nicht machen. Und dadurch ist ja schon, sagen wir, aufgrund der Ausgangssituation klar, dass diese Kinder und Jugendlichen vorher im Vergleich zu anderen Kindern und Jugendlichen an ihre Belastungsgrenze kommen. Nach einer Herzoperation ist es so, dass die Operation als solche ja eine erhebliche Belastung für den Körper ist. Und unabhängig vom Wetter brauchen erfahrungsgemäß Kinder, denen es vorher gut ging, so einen knappen Monat, um wieder Richtung normal zu kommen. Kinder, die vorher belastet waren, so 2-3 Monate, um wieder Richtung normal zu kommen. Und deswegen würde man diesen Kindern und Jugendlichen empfehlen, extrem vorsichtig zu sein. Aber wir würden die ja auch nicht eine Woche nach der Operation zum Marathonlaufen schicken, sondern würden sagen, das ist etwas, was dein Körper belastet, mach mal langsam. Und genauso verhält es sich mit der Hitze.
Okay, das heißt dann eher drinbleiben, im Schatten bleiben, gucken, dass es ein bisschen kühler ist.
Genau, okay. Hut aufziehen, Sonnencreme und was Kühles zu trinken dabei haben.
Okay. Wenn wir mal auf Kinder gehen, die vielleicht nicht in unserer elterlichen Fürsorge sind, sondern Kindergartenkinder, Kita-Kinder, Grundschulkinder, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen würden, das würden Sie dem Betreuungspersonal, den Lehrern, Erziehern und so weiter noch mitgeben? Da sollen Sie ein Auge drauf haben? Oder sagen Sie auch da, nee, also wenn das Kind sich irgendwie an den Rand setzt, soll es das halt dürfen und ansonsten kann es mitmachen?
Genau, da gelten genau dieselben Dinge. Also Herzkinder sind nicht prinzipiell, weil sie eine Narbe am Brustkorb haben, mit Samthandschuhen anzufassen. Die sollen ja gerade sich normal belasten und sollen alles normal machen. Die meisten können das auch, wie gesagt. Es gibt einige wenige, bei denen man so ein bisschen vorsichtiger sein muss. Und die kennen ihre Grenzen eigentlich sehr, sehr schnell selber. Und wenn sie sagen, ich kann nicht mehr, dann soll man sie einfach hinsetzen lassen und ausruhen lassen. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Das hat jetzt mit der Hitze nichts zu tun. Es gibt viele, viele übervorsichtige Eltern, die sagen, oh, mein Kind hat eine Herzfehler, deswegen soll es alles nicht. Das ist der falsche Ansatz. Die Kinder sollen alle regelmäßig Sport machen, sollen sich alle fleißig bewegen, sollen alle am Sportunterricht teilnehmen. Und auch wenn sie, sagen wir mal, schwere Resteffekte haben, warum? Man kann das Herz ein bisschen trainieren und kann vor allem die Koordination, das motorische Geschick etc. koordinieren. Und dafür brauchen wir die ganze Bewegung, brauchen den Sport. Es ist völlig falsch, Herzkinder von diesen ganzen Bewegungen fernzuhalten. Im Gegenteil, sie sollen aktiv aufgefordert werden, bei allen Sachen teilzunehmen. Und dieses früher Herzkind gleich Schulsport befreit, ist der größte Quatsch, den es gibt.
Okay. Was ist mit so Teamsportgeschichten? Also wenn man jetzt, keine Ahnung, ein Fußballspiel am Samstag hat und in der Mannschaft drin ist und es ist warm und ne, man traut sich oder die Kinder trauen sich vielleicht einfach nicht zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr, ich möchte mich gerne hinsetzen. Was würden Sie da raten?
Also auch da für die Masse gilt, einfach dran teilnehmen und die eigenen Grenzen kennen. Es ist natürlich so, wenn ich bedeutsame Resteffekte habe, kompetitiver Wettkampfsport ist nicht sinnvoll, weil die dann unabhängig von Herzfehler oder nicht Herzfehler, sich gerne überanstrengen. Und da muss man vorsichtig sein. Aber das trifft für die allerwenigsten der Kinder mit Herzerkrankungen zu. Die meisten können ganz normal bei diesen Wettkampfsachen mitmachen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das vorher zu testen. Dafür sind wir da in der Klinik oder in unseren Spezialambulanzen. Da machen wir genau das. Das heißt, wir testen die Kinder aus, wir belasten die bis zu ihrer Leistungsgrenze. Und wenn sie dann nicht mehr können und im EKG, im Ultraschall alles in Ordnung ist, dann haben sie auch den Freibrief, dass sie ganz normal Sport machen können.
Okay. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, da sollten wir auf Reisen drauf achten? Ich hatte es jetzt vorhin schon gesagt, eher in kühlere Länder reisen oder gucken, dass man eine Spezialklinik in der Nähe hat oder hängt wahrscheinlich auch wieder von der Schwere des Herzfehlers ab. Ich übersetze es jetzt mal aus dem, was Sie bisher gesagt haben. Wenn es dem Kind gut geht, alles machen und wenn es dem Kind nicht so gut geht, drauf gucken.
Genau, das ist ja die gleiche Geschichte wie wenn man schwanger ist und verreist, das ist jetzt ein bisschen ein blöder Vergleich, aber vom Prinzip her so, wenn Sie in der Frühschwangerschaft sind, können Sie alles machen, was Sie wollen und wie Sie sich fühlen. Wenn Sie spätschwanger sind, wird Sie die Fluggesellschaft schon nicht mitnehmen aufgrund des dicken Bauches. Und da sollte man halt in ein Land fahren, wo dann, sollte es zu einer Einbindung kommen, eine entsprechende medizinische Versorgung da ist. Und genau das Gleiche gilt für die Herzkinder. Das heißt, wenn die fit sind, dann können Sie mit denen machen, was Sie wollen. Wenn die Kinder Probleme haben, wenn die Kinder wirklich chronisch herzkrank sind, also entweder eine eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit, eine eingeschränkte Herzfunktion haben oder bedeutsame Resteffekte haben. Da sollte man nicht solche Reisen unternehmen, wo die Kinder täglich an ihre körperlichen Leistungsgrenzen kommen. Also der Rucksack-Tramp-Urlaub durch Mittelafrika ist eher abzuraten und dann sollte man eher einen gemütlichen Urlaub in irgendeinem netten Strand irgendwie wählen, wo die Kinder die Möglichkeit haben, Pausen zu machen und sich irgendwie zur Ruhe kommen zu lassen, wenn es denn von ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit gewollt ist. Die wenigsten Kinder sind so herzkrank, dass die eigentlich dauerhaft ein gutes Krankenhaus in der Nähe brauchen. Die gibt es auch. Und da kennen wir aber überall auf der Welt unsere Kolleginnen und Kollegen von Kongressen und Veranstaltungen aus persönlichen Gründen. Und wir haben häufig Anfragen, dass es heißt, wir fahren jetzt nach Australien mit unserem Kind. Wenn wir da in Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide oder wo auch immer sind, habt ihr da einen Ansprechpartner? Und das können wir dann vermitteln, dass dann Ansprechpartner da sind, wo sie dann mit Telefonnummer hingehen können, sollte was sein.
Sollte man irgendwas ins Reisegepäck mitnehmen, wo Sie sagen, das wäre schon sinnvoll? Oder?
Nö. Also auch da muss man nichts Besonderes machen. Man sollte dabei haben einen letzten Arztbrief, der dann mittels Google Translator irgendwie hervorragend immer zu übersetzen ist. Das heißt, wenn man dann den sehr unwahrscheinlichen Fall hat, dass man im Ausland ins Krankenhaus muss, dass man da erstens die Kontaktadressen der Klinik da hat, wo das Kind behandelt ist. Zweitens dann die entsprechende medizinische Geschichte dabei hat, dass die Leute wissen, hey, was ist das denn eigentlich? Was hat der Mensch denn da? Und was ist denn da gemacht worden? Und warum gibt es denn da eine Narbe am Brustkorb? Oder warum ist denn der umgefallen? Oder warum immer? Und drittens die ganz normalen Medikamente, die vorher, wenn die gegeben werden müssen, die sollten halt da mit dabei sein in einer ausreichenden Menge, dass man nicht irgendwie auf einmal mitten in Thailand im Dschungel anfangen muss, irgendwelche Medikamente zu kaufen, was natürlich wenig sinnvoll ist.
Okay. Würden Sie sagen, so ein Arztbrief macht grundsätzlich Sinn? Also auch wenn mein Kind jetzt gut operiert ist und von einer Wespe gestochen wird oder nur wenn man wirklich sagt, nee, da könnte wirklich sein, dass wir im Urlaub da an irgendeinen Punkt kommen, wo wir nochmal unterstützen müssen?
Also erstens ist ein Arztbrief, den kann man im Zweifelsfall auch fotografieren, auf dem Handy mitnehmen, relativ einfach mitzunehmen oder auch als über eine PDF-File in der eigenen E-Mail-Adresse, die man normalerweise überall auf der Welt zugreifen kann, hat man die ganze Information. Das ist deswegen wichtig, weil für einen Wespenstich und sowas alles Mögliche ist das natürlich unwichtig. Aber es kann natürlich sein, dass die Kolleginnen und Kollegen Sorge haben, was ist das denn eigentlich? Und wenn man dann mit dem Arztbrief eine gewisse Entwarnung geben kann, hey, der hat zwar einen Herzfehler gehabt, aber der ist gut operiert, alles in Ordnung, da sind alle zufrieden und man braucht sich da nicht viel Sorgen machen. Es wird vor allem auch unnötige Diagnostik verhindert. Oh, wir müssen jetzt dreimal röntgen, weil da eine Narbe auf dem Brustkorb ist für einen einfachen Wespenstich. Das muss halt nicht sein.
Okay, gut. Gibt es irgendwas, was Sie sagen, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen? Also da sollten wir nochmal drüber reden. Alle Eltern bitte im Hinterkopf haben. Gibt es da noch irgendwas?
Also ich glaube, was Allerwichtigste ist, das hatte ich schon gesagt, dass Kinder mit angeborenen Herzfehlern, die behandelt sind, eigentlich bitte so behandelt werden sollen wie alle anderen normalen Kinder auch. Die sollen alle ganz, ganz, ganz viel Sport machen, sich ganz viel bewegen. Sie sollen nicht zu Hause sitzen, sie sollen am Schulsport teilnehmen und sie sollen lernen, sich zu bewegen und zu fordern und an die Leistungsgrenze zu gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Warum ist das wichtig? Erstens, natürlich fördert die sportliche Betätigung die ganze Koordination und Bewegungsmöglichkeit und die Geschicklichkeit etc. Zweitens werden alle Kinder in Deutschland dicker. Und vor allem bei den Herzkindern ist es festzustellen, dass die noch mehr noch dicker werden als die restlichen Kinder, weil viele Eltern leider halt der Meinung sind, oh, mein Kind hat ein Herzproblem gehabt, das darf sich nicht belasten. Und das ist der völlig falsche Ansatz. Wir wissen, und es hilft uns überhaupt nichts, dass wenn die Kinder die Herzfehler gut operiert bekommen haben, im Kleinkindesalter, dann mit 18 Jahren übergewichtig sind und mit 30 Jahren einen Herzinfarkt kriegen, hilft allen überhaupt gar nicht.
Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an drei großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler ÄrztInnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden.
Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. Jetzt haben Sie es angesprochen. Wir haben jetzt ganz viel über die Kinder gesprochen. Was ist denn mit den Jugendlichen? Sollte man mit denen auch nochmal speziell ins Gespräch gehen und sagen, hier, guck mal, pass mal auf, auch wenn du allein in Urlaub fährst oder wie auch immer, Klassenfahrt oder so. Kann sein, dass du vielleicht dir mal eine Pause nehmen musst, dann machst du das. Oder vielleicht auch solche Sachen wie Festival, Alkoholkonsum und so weiter. Würden Sie sagen, da soll man nochmal speziell mit denen sprechen?
Da muss man genauso reden wie mit allen anderen Kindern und Jugendlichen auch. Das ist natürlich vor allem um die Pubertät eine Phase, wo die Eltern schwierig werden, heißt es ja immer. Und da muss man trotzdem versuchen, mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen guten Draht als Eltern sowieso oder auch als behandelnde Kinderkardiologinnen und Kardiologen zu haben. Es geht ja nicht darum, den Jugendlichen das Leben zu verbieten und den Spaß zu verbieten oder denen zu verbieten, mal über die Stränge zu schlagen. Das haben wir alle gemacht. Das ist das normale Leben und das gehört zum normalen Leben dazu. Aber bei manchen Problemen, die der Herzfehler so mit sich bringt, muss man ein bisschen vorsichtiger sein als sonst. Und es ist natürlich extrem ratsam. Wir wollen ja, dass aus den Kindern Jugendlichen, aus den Jugendlichen junge Erwachsene und aus denen dann große Erwachsene und aus denen dann wieder Eltern werden und vielleicht irgendwann Opas und Omas werden. Das wollen wir ja. Und da muss man halt so ein paar Vorsichtsmaßnahmen manchmal irgendwie ergreifen. Und da bieten wir Hilfestellung und ein bisschen Angebot unsererseits. Und wir hoffen, dass es dann so zahlreich wie möglich angenommen wird.
Das heißt, Sie beraten speziell auch Jugendliche mit angeborenen Herzfehlern?
Wir beraten Jugendliche mit angeborenen Herzfehlern bezüglich Lebensführung, bezüglich Schwangerschaft, bezüglich Verhütung, bezüglich sportlicher Aktivitäten, bezüglich Risikoverhalten, Rauchen, Energydrinks etc. etc.
Okay, alles klar. Da legen wir auf jeden Fall nochmal einen Link in die Shownotes. Und ich würde mal davon ausgehen, das bieten wahrscheinlich viele Herzkliniken in München, in Deutschland auch an.
Das sollten eigentlich viele Herzkliniken anbieten. Das Problem ist so ein bisschen, wenn aus den Kindern und Jugendlichen junge Erwachsene werden, dann gibt es leider einige von unseren Kolleginnen und Kollegen, die sich dann nicht mehr so ganz zuständig fühlen. Und wir haben ja in Deutschland die Zahlen momentan so, dass wir mehr Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern haben, die leben, als Kinder mit angeborenen Herzfehlern. Und diese Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern, Jugendliche und Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern sind häufig nicht so gut betreut, nach dem Motto, na jetzt bin ich erwachsen, was soll ich noch zum Kinderarzt? Die Erwachsenenkardiologen kennen die meisten Probleme nicht und letztendlich bringt das denen nicht so richtig viel an mögliche Diagnostik, sondern man muss viel reden und viel überzeugen und viel auf die Leute eingehen, was wir gewohnt sind als Kinderärzte, was aber unsere Erwachsenenkollegen jetzt meistens dann nicht so gewohnt sind und dann sind die Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen dann nicht mehr so richtig gut aufgehoben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn man einen angeborenen Herzfehler hat, regelmäßig, auch wenn momentan nichts ist, zu den Folgeuntersuchungen zu gehen. Warum? Weil wir wissen, dass auch wenn gut operiert wird, nach 10, 20, 30 Jahren aus diesen Narben, die die Herzen da haben, gerne Herzrhythmusstörungen entstehen können, dass eine Herzmuskelschwäche sich einstellen kann, die man frühzeitig gut erkennen und behandeln kann, etc. etc. Also es ist nicht einmal operiert immer gut, leider ist es nicht der Fall, sondern man muss halt am Ball bleiben.
Okay, gut, ja dann. Für mich habe ich eigentlich alle Fragen klären können und alle weiteren Links und Hilfsangebote und alles, was wir jetzt besprochen haben, werde ich dann nochmal als Links auch in die Shownotes packen. Und dann danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Bitte gern gesehen.
Und vielleicht kommt ja der ein oder andere zu Ihnen und lässt sich nochmal beraten.
Lässt sich beraten, genau. Also was wichtig ist, dass die Kinderkardiologie ist in Weiterentwicklung wie viele andere medizinischen Fachspezialitäten auch. Wir haben es hinter uns gelassen, dass wir die angeborenen Herzfehler behandeln können. Das können wir. Wir sorgen uns jetzt im Sinne einer Herz-Kreislauf-Prävention für die langfristige Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten. Und da kommen so Themen wie Übergewicht, wie Bluthochdruck, wie Bewegungsmangel, wie falsche Ernährung oder fehlerhafte Ernährung, wie Risikoverhalten, Rauchen, Energydrinks, wie Blutfettstoffwechselerkrankung, sowas immer mehr in den Fokus, weil wir sichergestellt haben, dass die Kinder überleben, weil wir sichergestellt haben, dass aus den Kindern Schulkinder und aus den Schulkindern junge Erwachsene werden und aus den jungen Erwachsenen Mittelalter Erwachsene. Und das ist jetzt die Patientengruppe, um die wir uns vermehrt kümmern wollen und kümmern werden und kümmern müssen, weil wir eben gesehen haben, nur den Herzfehler zu behandeln ist der Teil. Das können wir mittlerweile hervorragend zusammen mit unseren Chirurgen. Und da geht es jetzt darum, die Kinder und Jugendlichen, jungen Erwachsenen vernünftig weiter zu betreuen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist unsere Hauptzielgruppe im Moment, die mittelalten Erwachsenen oder die quasi ab dem Jugendalter
aufwärts. Ab dem jugendlichen Alter aufwärts, jawohl.
Okay. Ja, das war sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat auch dieses Gespräch ganz viele neue Impulse gegeben und hoffentlich auch ein bisschen beruhigt, dass der Sommer für unsere Kinder genauso schön, leicht und entspannt werden kann wie für uns auch. Vielen Dank.
Bitte gern geschehen.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.